Unser Gott und Vater, wir danken dir im Namen des Lammes Gottes, Jesu Christi, für das vergossene Blut. Du hast die Welt so sehr geliebt, dass du deinen Eingen, wie es in dem Gedicht stand, aber deinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und heute Abend werden wir in der Bibelstunde von dem Blut lesen und hören. Und wir danken dir, dass es ein besseres Blut gegeben hat als das von Kälbern und Lämmern. Das kostbare Blut deines Sohnes, der ohne Makel, ohne Fehl war und ist. Wir danken dir, dass wir durch dieses Blut eine ewige Beziehung zu dir haben. Danke sehr dafür. Segne bitte alle, die heute Abend sich versammeln, die gerne sich versammelt hätten und die auch zuschauen, ob live oder später. Segne bitte deine Hörer und deinen Prediger in dieser Stunde, bitten wir, und gib uns nachher eine sehr gute, effektive Gebetszeit, bitten wir im Namen Jesu. Amen. Nachdem wir so oft die Bedingungen Gottes, die Bedingungen seines Bundes mit seinem Volk Israel gesehen haben, und wir hatten das viermal hintereinander gesehen, ist es jetzt soweit, der Bund wird ratifiziert. Jetzt wird der Bund amtlich gemacht. Und ich bitte euch, 2. Mose Kapitel 24 aufzuschlagen. Habe ich 4. Mose? 2. Mose? Gut. 2. Mose 24. Ach, da war das 4. Hm. 2. Mose 24, das ist nicht ein besonders langes Kapitel. Ich denke, wir lesen es einfach einmal durch und dann nehmen wir uns die Zeit, dies auszulegen. 2. Mose 24. Und er sprach zu Mose, also das ist der Herr, sprach zu Mose: Steige herauf zum Herrn. Du und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels und betet an von Ferne. Betet an von Ferne. Aber Mose allein soll sich zu dem Herrn nahen, jene sollen sich nicht nahen und das Volk soll nicht mit ihnen heraufkommen. Also da sehen wir unterschiedliche Stufen. Unterschiedliche Gruppen, Kategorien könnte man fast sagen. Und Mose kam, Vers 3, und verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Da antwortete das Volk einstimmig und sprach: Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder. Und er stand früh am Morgen auf und errichtete einen Altar unten am Berg und 12 Gedenksteine für die 12 Stämme Israels. Und Mose sandte junge israelitische Männer, damit sie Brandopfer darbrachten und Jungstiere opferten als Friedensopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in Schalen, aber die andere Hälfte des Blutes sprengte er auf den Altar. Darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach: Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. Und sie sahen den Gott Israels. Und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten und so klar wie der Himmel selbst. Und er legte seine Hand nicht an die Auserwählten der Kinder Israels. Und sie schauten Gott und aßen und tranken. Und der Herr sprach zu Mose: Steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe dort, so will ich dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte sich Mose auf samt seinem Diener Josua, und Mose stieg auf den Berg Gottes. Zu den Ältesten aber hatte er gesagt: Erwartet uns hier, bis wir wieder zu euch kommen. Seht, Aaron und Hur sind bei euch. Wer eine Angelegenheit hat, der wende sich an sie. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte eine Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai, und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tag aber rief er Mose von der Wolke aus zu, und die Herrlichkeit des Herrn war vor den Augen der Kinder Israels wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Mose aber ging mitten in die Wolke hinein, als er den Berg bestieg. Und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Heute Abend sehen wir den Bund zwischen Gott und Israel, wie er ratifiziert wird, wie er in Kraft tritt. Wir schauen ein bisschen zurück, aber nicht im Detail wie in den anderen Wochen. Manche von euch sind so oft da, ich will ja nicht eine Viertelstunde damit verbringen, dass ihr das alles seht, was ihr mehrfach gehört habt. Aber Gottes Bund mit Israel wird zuerst von Gott angeboten. Gott bietet eine besondere Beziehung an. Also das Volk Israel soll für Gott heilig sein, abgesondert, anders als alle anderen Nationen der Welt, denn Gott wird in ihrer Mitte sein. Und das erstreckt sich dann bis zum 24. Kapitel, und da sind wir heute Abend. In Kapitel 19 haben wir eine Einleitung gesehen, und darauf hat es dann 5 Zyklen gegeben. Und heute habe ich erkannt, es gibt einen 6. Denn nachdem Mose runtergekommen ist und er sah das goldene Kalb, hat er dann die steinerne Tafel zerschollen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gebrochen. Und Gott sagt, ich gehe nicht mit diesem Volk mit, und Mose sagt, oh, doch, und Gott lässt sich doch umlenken. Und dann geht Mose wieder auf den Berg hinauf, und dieses Mal, glaube ich, muss er die Tafel mit, ach so, er haut sie selber aus. Ich glaube, Gott beschreibt sie mit seiner Finger, denn es heißt später, die Tafeln, die mit dem Finger Gottes beschrieben wurden. Aber und natürlich bringt er die Tafeln wieder runter. Also einen 6. Zyklus gibt es. Aber ich decke diese nach und nach auf. Gott bot Mose auf dem heiligen Berg einen Bund mit Israel an. Er ging dann hinunter, und das Volk sagte, ja, wir machen mit, wollen wir. Und Mose geht zu Gott hinauf und sagt, wir wollen's. Und Gott sagt, ja, aber nicht so schnell. Geh wieder runter, sag dem Volk, sie müssen sich darauf vorbereiten, sie müssen sich reinigen, etc. Also sagt er das und sagt auch, dass sie Distanz zu halten haben zu dem heiligen Berg. Und Mose geht hinauf, und quasi um zu sagen, okay, jetzt sind wir soweit. Und Gott sagt, Moment, geh mal wieder runter und sag dem Volk, sie sollen den Berg nicht berühren. Und Mose sagt, sie können es nicht, wir haben quasi Grenzen aufgestellt, wir haben ihnen gesagt, sie dürften das nicht. Gott sagt, geh zu ihnen runter. Er geht runter, Ende vom dritten Zyklus. Also einmal hoch und runter, ein weiteres Mal und dann ein drittes Mal. Hoppla, sorry, mit meinem Kasten da sieht es ein bisschen komisch aus. Zyklus vor, Zyklus 4, Kapitel 20 bis 23. Und während Mose unten ist und sagt dem Volk, geht nicht an den Berg heran, fängt Gott an, schon mit dem Volk zu reden und redet die 10 Gebote. Und das Volk hört, wie Gott zu Mose spricht, der noch bei ihnen ist. Das heißt, Mose ist noch bei dem Volk. Und das Volk sagt, oh, das halten wir nicht aus. Lass Gott doch mit dir reden, aber nicht so, dass wir es hören. Du kannst uns doch sagen, was er zu dir sagt. Also geht Mose wieder hinauf auf den Berg und Gott gibt ihm dann detailliert viele, ja, sagen wir Bedingungen. Die Bedingungen, die er stellt, wenn das Volk wirklich in einem Bund, in diesem Verhältnis Mensch mit Gott stehen will, dann müssen sie folgende Erwartungen Gottes erfüllen. Und es ist, wie gesagt, sehr detailliert. Und ich gehe jetzt nicht detailliert durch die vielen. Und dann, und das ist da, wo wir heute Abend sind, mit der meisten Zeit. Aber ich möchte nur, dass ihr seht, die ersten 2 Verse in Kapitel 24, das ist eigentlich das Ende von dem 4. Zyklus. Mose ist immer noch auf dem Berg und Gott sagt zu ihm, steige herauf, Entschuldigung, ja, okay. Ja, wenn wir das hören, dann denken wir, dass er unten ist, aber eigentlich ist er noch auf dem Berg. Steige herauf zum Herrn, du und Aaron, Nadab, Abihu und 70 Älteste. Aber sie sind noch nicht da. Sie müssen zuerst hören, dass sie überhaupt mit ihm auf den Berg steigen. Also Gott sagt quasi, demnächst wirst du zu mir steigen mit diesen Menschen. Aber Mose allein soll sich zu dem Herrn nahen. Das ist alles vorausgesagt. Jene soll sich nicht nahen. Und schau mal jetzt, Mose kam und verkündigte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Was macht er da? Er erzählt jetzt alles, was er in Kapitel 20, was war das, Vers 18 oder so, vielleicht 22, bis zum Ende von Kapitel 23. Alle diese Verordnungen, die er in diesen Kapiteln 20, 21, 22, 23 gesagt hat, die liest er dem Volk vor oder sagt, verkündigt er dem Volk. Da antwortet das Volk, vielleicht ein bisschen selbstsicher, aber nachdem du gesehen hast, mit wem du es zu tun hast, der dich durch das Meer geführt hat und so weiter, ich denke nicht, dass du Nein sagen würdest. Und wenn Gott sagt, hey, ich möchte eine besondere Beziehung mit euch haben und eure Nation wird eine besondere Nation für mich sein, und dann würdest du auch Ja sagen. Okay, ich bin dabei. Da antwortet das Volk einstimmig und sprach, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und das sagen sie auch später mal in diesem 24. Kapitel. Was macht Mose? Vielleicht sollte ich ein bisschen weiter. Wir sind jetzt bei diesem fünften Zyklus. Und wie ich gerade gesagt habe, Verse 1 und 2, das ist eine Art Einleitung. Es kommt einen fünften Zyklus, Mose, und du wirst mit mehreren wieder auf den Berg steigen und du wirst dann eine besondere Stellung haben, also du gehst noch weiter als die anderen. Und es gibt natürlich sehr viele Leute im Volk und die gehen überhaupt nicht auf den Berg. Und wer waren es? Mose und Aaron. Also Mose und sein älterer Bruder Aaron. Nadab und Abihu waren die ersten zwei von vier Söhnen Aarons. In 4. Mose, Kapitel 3, sterben dann diese beiden Söhne. Auf jeden Fall, Nadab und Abihu sterben an dem allerersten Tag, wo die Stiftshütte überhaupt in Betrieb genommen wird, sozusagen. Und dann 70 der Älteste und der Ältesten. Das sind jetzt noch keine offiziellen Ältesten. Später mal werden 70 Männer ausgesucht. Und die sind die offiziellen 70 Ältesten. Aber zu dieser Zeit sind es einfach 70 auserwählten Führenden aus dem Volk. Und was werden sie tun? Wie ich auch in Verbindung mit Vers 1 gesagt habe, sie werden aus der Ferne anbeten. Wir sehen später nicht, dass sie angebetet haben. Es steht nicht da, dass sie es taten, aber wir gehen davon aus, dass sie es machten. Aus der Ferne, abgesehen von Mose. Was aber noch nicht erwähnt wurde, glaube ich, Josua war auch dabei. Nun, vielleicht zählte er zu den 70 Ältesten, vielleicht. Oder, weil in Vers 13 er den Diener Mose genannt wird, kann man vielleicht auch denken, okay, er war, auf Englisch sagen wir, right-hand man, also er war der Mann meiner rechten Hand, mein Bester, mein Helfer, ohne, was sagt man?
Rechte Hand.
Ja, meine rechte Hand, wunderbar. Ihr seid weniger kompliziert, als wir Englisch sprechen. Ihr könnt ja alle auch Englisch. Die Tatsache, dass Josua dabei war, scheint für Gott nicht im Widerspruch gestanden zu haben, denn er war Mose Diener. Also er war Diener Mose. Okay. Und später werden wir sehen, nachdem alle anderen nach unten gehen, wieder ins Lager, geht Josua mit ein Stück weit und dann geht Mose weiter, aber das sehen wir bald. Okay. Und jetzt haben wir die Einleitung hinter uns und ich habe dann eine einfache Gliederung, hoffe ich zumindest einfach. Das, was dem fünften Zyklus vorausging, finden wir in den Versen 3 bis 8. Also Mose geht nicht sofort wieder auf den Berg. Es gibt Dinge, die er zuerst im Lager tut und dann geht er mit den Männern hoch. Und das ist, dieser Bund muss ratifiziert werden. Und da das Volk nicht alle Mann auf den Berg hin zu Gott geht, in diesem Fall, ich weiß, Gott ist überall, aber in diesem Fall haust Gott vorübergehend auf dem heiligen Berg, okay, oder weilt oder ist. Und wir haben es auch gelesen. Gottes Verordnungen werden verkündet, zuerst verbal, einfach erzählt, verkündet und das Volk, wie wir gesehen haben, stimmt zu. Das ist in Vers 3. Dann werden diese selben, wahrscheinlich ein bisschen von Kapitel 19 und dann alles, was in 20 bis Ende von 23 ist, das wird niedergeschrieben. Denn Gott will nicht, dass dies irgendwie der Tradition oder der mündlichen Überlieferung überlassen wird, sondern es wird eine schriftliche, also es wird eine Schrift geben. Das Wort Gottes soll schriftlich verfasst werden. Und vor langer Zeit, nicht allzu langer Zeit, haben die Menschen in Frage gestellt, ob man überhaupt zu dieser Zeit in der Weltgeschichte schreiben konnte. Jetzt wissen wir, dass es noch viel früher nicht nur möglich wurde, sondern praktiziert wurde. Also Mose schreibt dies auf. In 1. Mose 17, nein, es muss 2. Mose. 2. Mose 17 schreibt Mose auch einen Bericht über einen Krieg auf. Also, er schreibt es auf. Dann wird dieser Bund mit Blut versiegelt. Am Ende von Vers 4 bis zu Vers 8 ist immer wieder die Rede von dem Blut, hier Blut des Bundes. Wenn diese Worte euch ein bisschen bekannt vorkommen, das ist jetzt der alte Bund. Und in 1. Korinther hören wir vom Munde Jesu, dies ist das Blut des neuen Bundes in meinem Blut. Ja, und in Jeremia 31 und 33 und an anderen Stellen sagte Gott durch die Propheten einen neuen Bund voraus. Einen neuen, weil, wie wir sehen werden, die Tinte war sozusagen noch nicht trocken und schon war dieser Bund, war gegen diesen Bund verstoßen mit dem goldenen Kalb in 2. Mose 32. Aber Gottes Bund wird mit Blut versiegelt. Etappe 1. Der Altar wurde mit der Hälfte des Blutes besprengt. Und das hat vielleicht mit Vergebung zu tun. Was wir an dieser Stelle nicht lesen, aber in Hebräer lesen wir es schon. Und deshalb sage ich Etappe 1 erweitert. Das ist nicht eine dritte Etappe. Vielleicht gehört das zur Etappe 1. Aber das Buch, das Mose gerade geschrieben hatte, wird mit einem Teil des Blutes, natürlich nicht mit, also wenn die Hälfte für den Altar gebraucht wird und die Hälfte für das Volk, dann gibt es keine dritte Hälfte. Also deshalb sage ich, dass das zur Etappe 1 gehört. Das Buch wurde mit einem Teil des Blutes besprengt. Und dann hat Mose das Volk auch mit dem Blut, das in die Schalen gegossen wurde, besprengt. Was für uns vielleicht ekelhaft ist, aber die geistliche Notwendigkeit, das zeigt uns die Notwendigkeit der Reinigung. Bevor man in einen Bund mit Gott treten kann, muss Blut fließen und auch angebracht werden. Dies hat natürlich geistliche Bedeutung und Tragweite. Das Blut von Tieren, das reinigt keinen Menschen. Aber das Blut von Jesus Christus, also das ist das, wovon das Symbol des Tierblutes besprochen hat. Das reinigt uns, wenn es angebracht wird. Das heißt, angewendet. Also Die Tatsache, dass es Jesu Blut gegeben hat, reinigt keinen Menschen. Das Blut muss, genauso wie bei dem Passafest, angebracht werden. Und auch in unserem Leben, die Tatsache, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, das verursacht nicht, dass irgendein Mensch vergeben ist, bis nicht das Blut in seinem Leben angebracht wird, angewendet, durch den Glauben persönlich gemacht, in Anspruch genommen. Okay. Vielleicht halte ich kurz an. Bevor wir weitermachen, möchte irgendjemand entweder eine Frage stellen oder etwas hinzufügen. Das wäre auch okay. Okay, gut. Winkt, wenn etwas euch einfällt oder problematisch ist oder was auch immer. Okay, jetzt gehen wir zum zweiten und ich glaube zum letzten Punkt. Entschuldigung. Und jetzt sehen wir das, was zum fünften Zyklus gehörte. Also wir hatten das, was unten im Lager geschehen ist. Mose sagt, dies sind die Erwartungen Gottes. Das Volk sagt aber, wir wollen das tun. Und er sagt sie nicht nur, er schreibt sie nieder. Und dann schickt er, das habe ich vergessen zu sagen, schickt junge Menschen aus, junge Männer aus. Die Kommentatoren vermuten, dass das die Erstgeborenen im Volk waren. Und sie brachten dann die Tiere, Jungstiere und so weiter. Diese wurden geschlachtet und das Blut wurde dann, wie ich gerade beschrieben habe, ja, also diese Gegenstände und das Volk selbst wurden damit besprengt und symbolisch gesehen gereinigt, geheiligt. Okay, nun haben wir den Aufstieg, wir haben den Aufstieg und wir haben den, ja, könnte man sagen, Abstieg, wo die Leute, die hinaufgegangen sind, wieder hinuntergekommen sind. Okay? Und das ist wirklich in sich geflochten. Ihr werdet es sehen, es ist ein bisschen, ich sage nicht, dass das Wort Gottes ein Durcheinander ist, das will ich nicht sagen. Wenn, dann meine Gliederung, okay? Gottes Wort ist vollkommen. Aber nur, dass ihr wisst, während diese hinaufgehen und diese machen das und die anderen machen was anderes und dann gehen diese runter, während diese weitergehen und dann geht einer weiter und so weiter. Aufstieg, Aufenthalt dort oben. Während das Volk unten im Lager sich aufhält und beobachtet von unten. Und dann für die, die aufgestiegen sind, der Abstieg. Hört sich fast an wie Fußball, aber denkt bitte an Gottes Wort. Jetzt haben wir den Aufstieg aller, und damit meine ich aller, die hinaufgestiegen sind. Mose, Josua, Aaron, seine beiden älteren Söhne, die ältesten der vier, und die 70 Ältesten. Okay? Vers 9. Ich weiß, wir haben es zu Beginn gelesen, aber wir machen es noch einmal. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinaufgestiegen und Mose mit Josua, schauen wir uns die Verse 12 und 13 an. Und der Herr sprach zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe dort. So will ich dir und so weiter. Vers 13. Da machte sich Mose auf samt seinem Diener Josua und Mose stieg auf den Berg Gottes. Und jetzt die Verse 15 und 16a. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte eine Wolke den Berg und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai und die Ja. Okay, ich glaube, warum habe ich 16a gesagt? Weiß ich nicht. Okay, aber ihr habt mehrfach gesehen. Aufsteigen, aufsteigen, aufsteigen. Und dann Mose ohne Josua, das wollte ich auch betonen. Das in Vers 15, als nun Mose auf den Berg stieg. Nun, es heißt natürlich nicht ohne Josua, aber wir vermuten das. Ich denke, dass ich richtig liege, aber ich sage euch nur ehrlich, Josua, von Josua wurde oder war kaum die Rede, so dass wir fast nicht gewusst hätten, dass er dabei war. Und wenn es heißt, Mose stieg hinauf, hätten wir vielleicht auch vermuten können mit Josua zusammen. Aber ich denke, dass es diese Differenz gegeben hat und dass Mose weitergegangen ist und Josua auf ihn gewartet hat. Das ist der Aufstieg. Jetzt haben wir den Aufenthalt dieser Personen. Zuerst beobachten wir den Aufenthalt aller. Aller, die natürlich hinaufgestiegen sind. Vers 10. Und sie sahen den Gott Israels. Ihr hört, wie ich seufze. Natürlich ist Gottes Wort vollkommen. Und dafür entschuldige ich mich überhaupt nicht. Das Wort Gottes kann nicht gebrochen sein. Jesus und alle, mit denen er sich gestritten hatte in dem Neuen Testament, sie hatten alle denselben Ausgangspunkt. Was auch immer Gott sagt in seinem Wort, ist wahr. Du musst mir nur beweisen, dass es anders heißt. Aber sie ließen das Wort Gottes stehen, auch wenn und ich rede natürlich nicht von Jesus, aber auch wenn die Leute, die diesen Glauben hatten, nicht immer konsequent dem gefolgt waren. Aber Johannes 1 sagt, dass niemand Gott je gesehen hat. Und es gibt auch andere Stellen. Und wie reimt das sich mit Jesaja 6 überein oder hier 2. Mose 24 und es gibt andere, Ezekiel 1. Wie reimt das sich mit diesen Stellen überein? Ich denke, die zweite Hälfte dieses Verses ist das Vers 18, Johannes 1, 18. Ich muss schnell hinschauen. Das heißt, der eingeborene Sohn oder in manchen Übersetzungen Gott. Ja, niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Sodass, nun, das ist jetzt nicht die Erklärung aller. Das ist meine immer gewesen und ich bleibe jetzt noch dabei. Ich glaube, dass niemand den Vater gesehen hat, wenn man Gott zu Augen bekommen hat, dann war es die Person seines Sohnes, seines ewigen Sohnes. Möchte ich auch hinzufügen, falls jemand mitschaut, der unseren Standpunkt nicht kennt. Der Sohn ist nicht jünger als der Vater. Er ist der ewige Sohn. Also, wen haben Sie gesehen? Ich glaube, was auch immer sie von Gott gesehen haben, war der Sohn Gottes. Nun möchte ich aber auch sagen, dass sie ihn wahrscheinlich nicht in vollem Glanz, in der Fülle gesehen haben, wie man ihn, wie die Seligen ihn später mal sehen werden. Was haben sie gesehen? Wahrscheinlich waren sie von seinem Erscheinen überwältigt. Hier wird er nicht beschrieben. In Jesaja heißt es, ich habe den Herrn hoch und erhaben gesehen und so weiter. Und er beschreibt seinen Saum seines Gewandes. Hesekiel sieht noch mehr. Hier wird der Boden quasi unter seinen Füßen beschrieben. Also ich weiß nicht, ob ihr Blick noch höher gegangen ist als seine Füße. Aber schauen wir in den Versen 10 und 11. Und sie sahen den Gott Israels, und unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten. Nun, die Kommentatoren, wenn sie recht liegen, sagen, zu dieser Zeit damals war der Stein in der Gegend noch nicht entdeckt. Also den gab es dort noch nicht. Sie würden sagen Lapis Lazuli. Es war irgendein, wie ein blauer Stein. Das ist ja kein Problem. Wir versuchen in unseren Übersetzungen die Worte darzulegen mit Begriffen, die wir verstehen. Also die Beschreibung ist nicht unbedingt Saphir, sondern wie einen blauen Edelstein. Okay, so klar wie der Himmel selbst, ja, und dann heißt es, und sie schauten Gott und aßen und tranken, was ein bisschen überraschend ist, dass man überhaupt noch Appetit hatte, nachdem man Gott gesehen hat. Manche haben vielleicht gedacht, sie wären des Todes, ob sie überhaupt leben könnten. Aber Gott hat ihnen nicht so viel davon gegeben, dass sie nicht essen und trinken konnten. Und ich nehme an, dass er ihnen diese Mahlzeit vorbereitet hat. Das ist jetzt reine Vermutung. Okay, gebe ich zu. Dies erinnert mich aber ein bisschen an eine andere Geschichte in 1. Mose. Ihr kennt ja die Geschichte von Jakob, der mit seinen beiden Frauen, Rahel und Lea, und mit dem ganzen Gesinde oder was auch immer man sagt. Also, die sind von Laban geflohen. Und Laban eilte ihnen hinterher und wollte natürlich, was auch immer. Ich weiß nicht, ob er es sich überlegt hat, aber er wollte sie daran verhindern vielleicht. Und Gott sagte, nee, mach das nicht, aber dann gab es eine klare Linie. Ich werde nicht über diese Linie zu dir zum Übel gehen und komme auch nicht über diese Linie, um mir etwas anzutun. Mich an, okay? Und was taten sie dann? Trotz der nicht entspannten, sondern gespannten Lage, sie saßen dort und aßen zusammen. Es war so eine Art, wie man einen Bund ratifiziert hat. Und es heißt hier nicht, dass Gott gegessen hat, aber die anderen haben gegessen. Und ich denke, es hat diese Tat irgendwie eine Formalität gegeben. Zumindest heißt es, sie sahen Gott und aßen und tranken. Okay, dann der Aufenthalt von Mose und Josua, Vers 12. Gleich hinterher, und der Herr sprach zu Mose, steig zu mir herauf, und ich will dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen, damit du das Volk unterweist. Und in den Versen 15b und 16, ach so, das ist das, was man von unten sieht. Eine Wolke bedeckte den Berg, wie lange? In Vers 16 heißt es, 6 Tage lang hat das Volk dort oben gesehen, dass der Berg von einer Wolke bedeckt war. Und am 7. Tag erst ruft Gott Mose und sagt, steig zu mir hinauf. Also mittlerweile waren die anderen nach unten gegangen. Denn das ist ja nicht in allen Übersetzungen klar. Es hört sich an, als würden sie hinaufgegangen und diese gingen weiter, aber diese waren hier. Nein, die Annahme ist, sie kehren zum Volk zurück Und Aaron und Hur, das waren die beiden übrigens, in, was war das, 2. Mose 17, die Mose die Arme hochgehalten hat. Und Aaron ließ das Volk ja, das goldene Kalb anbeten, aber die Rede ist dort nicht von Hur, H-U-R, obwohl er ein Verantwortlicher war im Volk in der Abwesenheit von Mose, trägt er keine Schuld, zumindest soweit wir es wissen. Dafür aber Aaron schon. Aaron ließ das Volk sich ausarten oder wie auch immer zügellos werden, heißt es in einer Übersetzung. Und dann letztens, bevor wir dann den letzten Punkt sehen, Mose, wie ich gesagt habe, vermutlich ohne Josua, in der unmittelbaren Nähe von Gott. Und dies fängt, und schaut mal, das fängt in Kapitel 24 in dem letzten Vers an. Mose aber ging mitten in die Wolke hinein, als er den Berg bestieg. Und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Und was war das, was geschehen ist während seines Aufenthalts dort oben? Kapitel 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Und wisst ihr was, das werden wir in den kommenden Wochen oder Monaten, so Gott will und wir leben, werden wir dann auch sehen. Aber Gott sagte, ich will mit euch in einer Beziehung stehen, ihr sollt mein heiliges Volk sein. Und sie sagen ja, und jetzt wird es ratifiziert. Okay, abgemacht. Und nun sollt ihr wissen, wie ihr mir begegnet. Also wie sollen wir miteinander in Kontakt kommen? Und da wird dann erklärt, die Stiftshütte und das Priestertum und die Opfer, das sind später in 3. Mose, aber die ganze Vorbereitung auf die Stiftshütte, das wird in diesen Kapiteln. Und in Kapitel 31 sagt Gott dem Mose, nun ich habe zwei Männer ausgesucht, Bezalel und Aholibama oder sowas, ich vergesse, Entschuldigung. Das ist auch ein Name im Alten Testament. Aber dem habe ich meinen Geist gegeben und er wird diese Kunststücke fertigbringen. Okay. Diese besonderen Werke. Ja, okay. Und das war der Aufenthalt und jetzt haben wir den Abstieg und damit wird dann diese Bibelarbeit beendet sein. Der Abstieg der anderen, wie ich gesagt habe, ich vermute, dass das jetzt in Kapitel 24, Vers 5, 14 geschieht. Zu den Ältesten aber hatte er gesagt, erwartet uns hier. Ja, was heißt hier? Bis wir wieder zu euch kommen. Seht, Aaron und Hur sind bei euch. Wer eine Angelegenheit hat, der wende sie an sie. Nun, wenn das Volk überhaupt nicht in die Nähe des Berges kommen kann, muss das dann bedeuten, dass diese Männer unten am Berg gewartet haben, nicht oben am Berg. Sonst hätten sie nicht wissen können, was das Volk für Anliegen hatte. Und wenn Mose und Josua zurückkehren, ist das Volk unten, nicht auf der halben Strecke. Also da müssen wir dann zusammenreimen, er meinte dann eigentlich, wartet hier unten am Berg. Ja, aber es wurde eine lange Zeit. 6 Tage sah man den Wolken und die Wolke und am 7. Tag erst wurde Mose zu Gott hinaufgerufen und er blieb 40 Tage und 40 Nächte dort oben. Also auf jeden Fall 46 Tage, das ist eine lange Zeit. Ja, was ist dann? Okay, wir bekommen doch von Gott die Versorgung. Aber was ist dann mit Mose überhaupt? Das wissen wir nicht. Na, machen wir weiter, haben sie gesagt. Aber das ist Zukunftsmusik aus unserer Sicht heute Abend. Dann Mose und Josua. Ja, wann sehen wir Mose und Josua Abstieg? In Kapitel 32. Nun, in Kapitel 32, die ersten 6 Verse unterrichten uns, was das Volk mittlerweile machte mit dem goldenen Kalb. Und ab Vers 7 aber sagt Gott, jetzt will ich, dass du runtergehst, das Volk ist mir untreu geworden und so weiter. Geh zu deinem Volk runter. Da sprach der Herr, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Und Mose beginnt runterzugehen und in Vers 17 sehen wir den Namen Josua wieder. 2. Mose 32, Vers 17, als nun Josua das Geschrei des Volkes hörte. Also sehen wir, er war noch nicht unten. Diese gehen miteinander und unterhalten sich unterwegs zurück. War das alles? Nein, ich sehe die Abtrünnigkeit des Volkes. Punkt. Okay. Das ist das, was das Volk machte. Ja, das hätten wir vielleicht oben unter Punkt 2b unterordnen können, was das Volk gemacht hat während des Aufenthalts. Aber wir haben den Aufstieg, den Aufenthalt, den Abstieg und für das Volk, das unten war, die, ich nenne es einfach Abtrünnigkeit, die Untreue. Nun sollten wir uns aber die Frage stellen, ja, was das mit uns zu tun hat. Und ich muss euch sagen, ich habe ja keine klare Liste. Eine solche Liste habe ich auch nicht in den Büchern gesehen. Ich bin heute aus Thüringen zurückgefahren und habe außer in die Bibel geschaut, 2 Bücher zur Seite geholt. Aber die hatten auch keine solche Liste. Aber wir sehen, dass nicht jeder damals Gott nahen konnte, zumindest nicht einfach auf Anhieb. Und ich denke, heutzutage nehmen wir manchmal Gott für selbstverständlich und schätzen vielleicht nicht, wie es sich gehört, was das wirklich bedeutet, wenn man in Gemeinschaft stehen kann und wenn man die Stimme Gottes hören kann. Das Volk hat Gott wahrgenommen und hat gezittert und die ihm nahen durften, waren die wenigsten. Ja, aber dass wir dann vielleicht auch wertschätzen, dass Gott so, ich will fast sagen allgemein, dass er bereit ist, mit so vielen Gemeinschaft zu haben. Wir sind nicht nur, ich meine, wir sind mehr als 70 Christen in dieser Zeit, aber dass die Menschen im Allgemeinen Zugang haben können und dürfen zu Gott, das ist ja nicht eine Selbstverständlichkeit, das ist ein großes Vorrecht. Und sollte es hier jemanden geben, der noch nicht die Nähe Gottes durch Jesus Christus erfahren hat, der nicht den Zugang zu Jesus Christus oder zu Gott durch Jesus Christus hat, der sollte doch seine Chance wittern und wahrnehmen und zu Gott durch Jesus Christus eilen, während es noch diese Möglichkeit gibt. Und bevor wir Schluss machen, möchte ich euch gerne die Gelegenheit geben, wenn ihr Gedanken habt oder zusätzlichen Eindrücke habt. Okay, dann werden wir das nächste Mal beginnen zu sehen, wie es sich mit der Stiftshütte verhielt. Und ich hoffe, dass das nicht langweilig sein wird. Wir werden versuchen, die Bilanz zu finden, ein Gleichgewicht zu finden. Wir wollen schon die Wahrheiten in der Stiftshütte erkennen, ohne dass wir den Bogen zu weit spannen und versuchen, ich weiß nicht, jedem Satz eine geistliche Bedeutung beizumessen. Aber es ist auch Gottes Wort und nützlich zur Belehrung etc. Okay, gut, wir machen jetzt Schluss und sagen euch Gottes Segen und wir gehen weiter dann mit dem Gebet.